Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Über die künftigen Verhältnisse von Europa und Amerika von Alexander von Humboldt. Bevor ich die Küsten des Festlandes verlasse, um von der politischen Wichtigkeit der Insel Kuba, des größten der Antillen-Eilande, zu sprechen, will ich doch noch aus einem Standpunkte alles dasjenige überblicken, was eine richtige Ansicht der künftigen europäischen Handelsverhältnisse mit den Vereinigten Staaten von Venezuela zu geben vermögend ist. Als ich bald nach meiner Rückkunft nach Deutschland den politischen Versuch über Neuspanien herausgab, machte ich zugleich einen Teil der Materialien bekannt, welche ich über den Territorialreichtum von Südamerika besitze. Diese vergleichende Schilderung der Bevölkerung, der Agrikultur und des Handels aller spanischen Kolonien war in einem Zeitpunkt abgefasst, wo die Fortschritte der Gesittung durch mangelhafte gesellschaftliche Institutionen, durch das Prohibitivsystem und durch mehr andere verderbliche Irrtümer der Staatsverwaltung gehemmt wurden. Seitdem ich jene unermesslichen Hilfsmittel dargestellt und entwickelt habe, welche die Völker beider Amerikas unter dem Schutz einer weisen Freiheit in ihrer individuellen Lage und in ihren Verhältnissen zum handeltreibenden Europa und Asia finden können, hat eine der großen Revolutionen, welche von Zeit zu Zeit das Menschengeschlecht in stürmische Bewegung bringen, den Stand der Gesellschaft in den weitläufigen, von Meer durchwanderten Ländern umgewälzt. Das Festland der neuen Welt findet sich gegenwärtig zwischen drei Völkern europäischer Herkunft gleichsam geteilt. Das eine und das mächtigste ist von germanischer Abstammung. Die beiden anderen gehören durch ihre Sprache, Literatur und Sitten dem lateinischen Europa an. Die westlichst gelegenen Teile der alten Welt, die Iberische Halbinsel und die britischen Eilande, sind auch diejenigen, deren Kolonien den weitesten Umfang besaßen. Allein 4000 Meilen Küstenlandes. Von den Abkömmlingen der Spanier und Portugiesen ausschließlich bewohnt, bezeugen das Übergewicht, welches im 15. und 16. Jahrhundert die Völker der Halbinsel durch ihre Unternehmungen zur See vor den übrigen Schifffahrtsvölkern sich erworben hatten. Man kann sagen, ihre von Kalifornien bis zum Rio de la Plata, auf dem Rücken der Kordilleren, wie in den Wäldern von Amazonasstrom verbreiteten Sprachen sind Denkmale des Nationalruhms, welche alle politischen Revolutionen überleben werden. Gegenwärtig bilden die Bewohner vom spanischen und portugiesischen Amerika zusammen eine zweimal größere Bevölkerung als jene von englischer Abstammung. Die französischen, holländischen und dänischen Besitzungen auf dem neuen Festlande sind von geringem Umfang. Um aber die Aufzählung derjenigen Völker, welche auf die Schicksale der anderen Halbkugel Einfluss haben können, zu vervollständigen, dürfen wir weder der Kolonisten slawischer Herkunft, die sich von der Halbinsel Alaska bis in Kalifornien anzusiedeln brachten, noch die freien Afrikaner auf Haiti vergessen, welche die im Jahr 1545 von dem mailändischen Reisenden Belzoni ausgesprochene Prophezeiung in Erfüllung gebracht haben. Die Stellung der Afrikaner auf einer Insel, die dritthalbmal größer ist als Sizilien, inmitte des mittelländischen Antillenmeeres, erhöht ihr politisches Gewicht. Alle Freunde der Menschheit vereinbaren ihre Wünsche für die Entwicklung einer Gesittung, welche nach so vielfacher Wut und Blutvergießen auf unerwartet gedeihliche Weise voranschreitet. Das russische Amerika gleicht bis dahin weniger einer landwirtschaftlichen Kolonie als jenen Comtoires, welche die Europäer zum größten Unglück der Landeingeborenen auf den afrikanischen Küsten errichtet haben. Es besteht dasselbe lediglich in Militärposten und Stationen von Fischern sowohl als sibirischen Jägern. Eine auffallende Erscheinung ist es unstreitig, den Ritus der griechischen Kirche auf amerikanischem Boden anzutreffen, zu sehen, wie zwei Nationen, welche die östlichen und westlichen Endteile von Europa bewohnen, die Russen und die Spanier, auf einem Festlande, welches sie von entgegengesetzten Richtungen aus erreicht haben, Nachbarn werden. Allein der beinahe wilde Zustand der unbevölkerten Küsten von Ochotsk und Kamtschatka, der Mangel aller Unterstützungen aus den asiatischen Häfen und das bis dahin in den slawischen Kolonien der neuen Welt befolgte Regime sind ebenso viele Hemmungen, welche dieselben auf lange Zeit im Zustand der Kindheit erhalten werden. Aus bevorstehendem erhält, dass, wenn man bei staatswirtschaftlichen Unternehmungen sich gewöhnt hat, nur Massen ins Auge zu fassen, das amerikanische Festland alsdann unverkennbar, genau gesprochen unter drei großen Nationen von englischer, spanischer und portugiesischer Herkunft geteilt erscheint. Die erste dieser drei Nationen, die der Angloamerikaner, ist zugleich diejenige, welche nach den europäischen Briten mit ihrer Flagge die größte Ausdehnung der Meere bedeckt. Ohne entfernte Kolonien hat ihr Handelsverkehr einen Umfang erhalten, welchen kein anderes Volk der alten Welt erreichen mochte, außer etwa demjenigen, welches nach dem amerikanischen Norden seine Sprache, den Glanz seiner Literatur, seiner Arbeitslust, seiner Freiheitsliebe und einen Teil seiner bürgerlichen Institutionen übertragen hat. Durch die britischen und portugiesischen Kolonisten wurden einzig nur die Europa gegenüberliegenden Küsten bevölkert. Die Kastilianer hingegen haben gleich zu Anfang der Eroberung die Andenkette überstiegen und ihre Ansiedlungen bis in die westlichsten Landschaften ausgedehnt. Hier nur in Mexiko, in Cundinamarca, in Quito und Peru haben sie die Spuren einer vormaligen Gesittung Landwirtschaft treibenden Völker, blühende Reiche angetroffen. Dieser Umstand, der Zuwachs einer Bevölkerung von Landeseingeborenen und Bergbewohnern, der fast ausschließliche Besitz großer Metallreichtümer und eines seit Anfang des 16. Jahrhunderts mit dem indischen Archipel gepflogene Handelsverkehrs, mussten den spanischen Besitzungen im äquinoxialen Amerika einen eigentümlichen Charakter verleihen. In den östlichen, den britischen und portugiesischen Kolonisten zum Teil gewordenen Landschaften waren die landeseingeborenen jagdtreibende Völker von unsteten Wohnsitzen. Statt zur Bildung einer landbautreibenden und arbeitsfleißigen Bevölkerung beizutragen, wie dies auf dem Plateau von Anahuac in Guatemala und Oberperu der Fall war, haben sie bei Annäherung der Weißen meist sich zurückgezogen. Der Arbeitsbedarf, der Vorzug, welchen die Kulturen des Zuckerrohrs, des Indigo und der Baumwolle erhielten, die Habsucht, welche öfters den Gewerbsfleiß begleitet und ihn herabwürdigt, haben daselbst jenen schändlichen Negerhandel eingeführt, der für beide Halbkugeln gleich verderblich geworden ist. Glücklicherweise ist es der Fall, dass auf dem Festlande vom spanischen Amerika die Zahl der amerikanischen Sklaven verhältnismäßig zur Sklavenbevölkerung von Brasilien oder vom südlichen Teile der Vereinigten Staaten gering und nicht stärker denn 1:5 ist. alle spanischen Kolonien, die Inseln Kuba und Puerto Rico mitgerechnet, haben auf einer Landfläche, welche die von Europa mindestens um einen fünften Teil übersteigt, nicht so viele Negersklaven als der einzige Staat von Virginia, deren besitzt. Die spanischen Amerikaner gewähren unter der heißen Zone das einzige Beispiel einer Nation von 8 Millionen Einwohnern, die nach europäischen Gesetzen und Institutionen regiert, Zucker, Kakao, Getreide und Wein pflanzt und die fast keine afrikanischen Gebiete entrissene Sklaven hat. Noch übersteigt die Bevölkerung des amerikanischen Festlandes die von Frankreich oder Deutschland nur wenig. In den Vereinigten Staaten verdoppelt sie sich in 23 bis 25 Jahren. In Mexiko hat sie sich sogar unter der Herrschaft des Mutterlandes in 40 bis 45 Jahren verdoppelt. Ohne eitlen Hoffnungen für die Zukunft Raum zu geben, lässt sich annehmen, dass keine anderthalb Jahrhunderte verfließen werden, bevor die amerikanische Bevölkerung die von Europa erreicht hat. Dieser edle Wetteifer in Gesittung, Kunstfleiß und Handelsverkehr wird aber weit entfernt, wie vielfältig prophezeit worden ist, die Verarmung des alten Festlandes zum Vorteil des neuen herbeizuführen, vielmehr den Verbrauchsbedarf, die Masse der produktiven Arbeit und die Tätigkeit des Tauschverkehrs steigern. Freilich muss nach großen Umwälzungen der menschlichen Gesellschaften das Staatsvermögen, welches ein Gemeingut der Gesittung ist, zwischen den Völkerschaften beider Halbkugeln sich ungleich verteilt finden. Allein nach und nach stellt das Gleichgewicht sich her und es wäre ein verderbliches, ich möchte beinahe sagen gottloses Vorurteil, im zunehmenden Wohlstand irgendeiner anderen Gegend unseres Planeten den Untergang oder das Verderben des alten Europas erblicken zu wollen. Die Unabhängigkeit der Kolonien wird keineswegs ihre Trennung und Absonderung befördern, sondern vielmehr sie den Völkern früherer Gesittung annähern. Der Handelsverkehr strebt dasjenige zu vereinbaren, was eine eifersüchtige Staatskunst lange Zeit getrennt hielt. Und mehr noch, es liegt in der Natur der Gesittung, dass sie vorwärts schreitet, ohne darum da zu erlöschen, wo sie zuerst entstanden war. Ihre fortschreitende Bewegung von Ost nach West, von Asien nach Europa, beweist nichts gegen diese Behauptung. Eine helle Lichtflamme behält ihren Glanz, auch wenn sie einen größeren Raum erleuchtet. Die intellektuelle Bildung, diese fruchtbare Quelle des Nationalreichtums, teilt sich überall hin mit und dehnt sich aus, ohne deshalb den Ort zu ändern. Ihre Bewegung ist nicht eine Wanderung. Wenn sie von uns im Orient also vorkam, so geschah es, weil barbarische Horden sich Ägyptens, Kleinasiens und jenes vormals freien Griechenlandes, dieser verlassenen Wiege der Gesittung unserer Altvorderen, bemächtigt hatten. Die Verwilderung und Versunkenheit der Völker ist eine Folge erlittener Bedrückung. Sei es nun, dass einheimischer Despotismus oder ein fremder Eroberer dieselbe ausübt. Der Despotismus ist allzeit von fortschreitender Verarmung und Abnahme des öffentlichen Wohlstands begleitet. Freie und kräftige, dem Vorteile aller entsprechende Staatseinrichtungen wenden diese Gefahren ab und die wachsende Gesittung der Welt, die Konkurrenz von Arbeit und Tauschverkehr, richten diejenigen Staaten nicht zugrunde, deren Wohlstand aus natürlicher Quelle herfließt. Das gewerbfleißige und handeltreibende Europa wird von der im spanischen Amerika sich entwickelnden neuen Ordnung der Dinge Vorteil ziehen, wie ihm solcher hin wieder auch durch vermehrten Verbrauch und Absatz aus Ereignissen zufließen würde, welche in Griechenland, auf den Nordküsten Afrikas und in anderen der Tyrannei der Osmanen unterworfenen Landschaften der Barbarei ein Ziel setzen möchten. Was den Wohlstand des alten Festlandes bedrohen kann, ist einzig nur die Verlängerung jener inneren Kämpfe, welche die Erzeugnisse hemmen und zugleich Zahl und Bedürfnisse der Konsumenten vermindern. Im spanischen Amerika nähert sich nun dieser 6 Jahre nach meiner Abreise begonnene Kampf seinem Ende. In kurzer Zeit werden wir unabhängige Völkerschaften an beiden Ufergestaden des Atlantischen Weltmeeres erblicken, die bei sehr abweichenden Regierungsformen hinwieder durch die Erinnerung an die gemeinsame Herkunft, durch die gleiche Sprache und durch gleichartige Bedürfnisse, wie sie aus der Gesittung überall hervorgehen, vereinbart erscheinen. Durch die unermesslichen Fortschritte, welche die Kunst des Seefahrers gemacht hat, sind, möchte man sagen, die Wasserbecken der Meere verengert worden. Der Atlantische Ozean stellt sich uns in Gestalt eines schmalen Kanales dar, welcher die europäischen Handelsstaaten von der neuen Welt nicht weiter entfernt, als in der Kindheit der Schifffahrtskunde das Wasserbecken vom Mittelmeere die Griechen des Peloponnes von den Bewohnern Ioniens, Siziliens und Cyrenäas entfernt hielt. Sie hörten über die künftigen Verhältnisse von Europa und Amerika von Alexander von Humboldt.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.